Ja, wir sind dankbar dafür, dass ihr mit uns eine Partnerschaft eingeht und mit dabei seid, wenn Gott seine Gemeinde im Ruhrgebiet baut, konkret in der Stadt Essen. Und als ich Peter gefragt habe, ja, worüber soll die Predigt gehen, dann hatte er tatsächlich diesen Gedanken mit Apostelgeschichte 2. In Apostelgeschichte 2 finden wir die erste Gemeinde in der Bibel. Eine Gemeindegründung, ja, die erste Gemeinde, die gegründet wurde. Und als ich vor einiger Zeit mit meinem Sohn beim Fußball war, war das so, dass die Väter dann, als er dann selber spielte und so, die Väter gebeten wurden und auch die Mütter, ob sie ein Fußballturnier mit vorbereiten können. Das hieß ganz praktisch, dass wir uns hinsetzen sollten und Medaillen knüpfen sollten. Das heißt, bei den Bambinis, also bei den ganz kleinen Fußballspielern, ist das so, jeder gewinnt. Ist das nicht super? Alle gewinnen am Ende, ja. Und jeder bekommt eine Medaille. Also sollten wir los und dann hat die eine Mama dann so diese Goldplatte genommen und der nächste Papa dann die Aufkleber da drauf geklebt und die Abstände müssten passen. Der nächste hat dann das Band genommen und dann da reingehakt und dann wurden die hingelegt und dann mit Gummibändern verbunden, immer 10 und so weiter. Das heißt, die Mama, die das so angeleitet hat, sie hatte die Aufgabe, ein Rohling zu erstellen, also eine, und danach sollten sich alle anderen orientieren. Das heißt, an dieser einen Medaille sollten sich alle anderen orientieren. Und ich glaube, das Bild der Gemeinde in der Apostelgeschichte Kapitel 2 ist so etwas wie so ein, ich weiß nicht, Rohling, sagt man sowas? Also so eine Vorlage, ja, so ein Standardmaß, wie Gott sich Gemeinde gedacht hat. Und deswegen, wenn du lange schon in der Kirche bist, hast du schon ganz viel darüber gehört, aber es ist so wichtig, dass du das immer wieder hörst, denn das ist so, wie Gott sich die Gemeinde gedacht hat. Deswegen schauen wir uns heute Apostelgeschichte Kapitel 2 an, wie Gemeinde aussehen soll. Und ich möchte euch dazu vielleicht auch noch eine weitere Veranschaulichung geben. Es ist so, dass mein Opa 1902 geboren ist. Er 20 Jahre im Gefängnis saß in der ehemaligen Sowjetunion aufgrund seines Glaubens und seiner Volkszugehörigkeit als Deutscher. Und das war für ihn eine sehr, sehr schwere Zeit. Und als er dann geheiratet hat und dann die Kinder kamen, zwei Zwillingstöchter, ist seine Frau im Alter von 2 Jahren verstorben, weil sie in ein Arbeitslager musste und da so hart gearbeitet hat, dass sie dort gestorben ist. Also er hat unheimlich viel Dramatisches erlebt. Und meine Mutter hat auch mit der Sowjetunion sehr, sehr zu kämpfen gehabt mit dieser Zeit, weil sie ihren Vater und die Mutter genommen hat im Alter von 2 Jahren. Und das steckt gewissermaßen auch noch so in mir drin. Und als er dann 1990 nach Deutschland kam, dann sagten meine Eltern, Papa, bitte, bitte, schreib unbedingt mal ein Buch über dein Leben. Und mein Opa hat es dann hingesetzt und hat aufgeschrieben, was passiert ist. Er war mittlerweile 88 Jahre alt, aber sein Gedächtnis war noch so klar, schreib das bitte auf. Und er hat das aufgeschrieben, mein Bruder hat das dann binden lassen und über Amazon drucken lassen, sodass wir das in Händen halten und die Geschichte unseres Opas, die Geschichte unserer Familie gewissermaßen vor Augen haben. Der Verfasser der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Lukas, und auch die Apostel, von denen wir lesen, sie sind in die Jahre gekommen, sie sind alt geworden. Und immer mehr von ihnen starben, einige den Märtyrertod, andere auf natürliche Weise. Und jemand sagte sich, das muss festgehalten werden. Wir müssen wissen, wie ist es am Anfang gewesen? Wie ist die Gemeinde am Anfang gewesen? Und deswegen lesen wir mit euch gemeinsam jetzt Apostelgeschichte 2, ab Vers 41. Und ich lese erstmal den ganzen Text durch und dann werden wir uns nach und nach anschauen, wie die erste Gemeinde aussah. Und da heißt es, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freude und mit lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wie Gott sich Gemeinde oder Gemeindegründung vorstellt, das ist das, worüber ich mit euch nachdenken möchte. Mein erster Gedanke ist dabei, die Gemeinde, die gegründet wurde in der Apostelgeschichte, die wir finden, sie war verbindlich. Hier finden wir ein Wort, das genutzt wird, sie war beständig. Beständig ist vielleicht kein Wort, das wir heute mehr benutzen, aber verbindlich. Sie war eine Gemeinschaft, die verbindlich, Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und dem Brotbrechen im Gebet. Wenn du etwas erreichen willst, wenn du im Bereich Sport, wenn du zum Beispiel gesagt hast, 2023, in diesem Jahr möchte ich einen Marathon laufen. In Bielefeld gab es immer diesen Lauf, den Hermannslauf. Und einige aus unserer Gemeinde mussten schon ein ganzes Jahr über trainieren, damit sie dabei mitmachen konnten. Andere brauchten das nicht, die haben das auch irgendwie geschafft. Aber die allermeisten mussten trainieren. Wenn du sagst, ich muss körperlich, meine Gesundheit, ich muss mich umstellen, dann musst du das beständig machen. Keine Umstellung der Ernährung wird funktionieren, wenn du das ab und zu einmal die Woche machst. Man muss Dinge beständig tun, wenn man Erfolg haben will, wenn man etwas sehen will. Und Lukas beschreibt die Gemeinde als eine Gemeinde, die total verbindlich Dinge gemacht hat, die verbindlich an die Lehre der Apostel glaubte, die verbindlich in der Gemeinschaft zusammen war, die verbindlich das Abendmahl gefeiert hat. Was war die Lehre der Apostel? Was war die Lehre der Apostel? Und genau da kommt der Gedanke zum Tragen, dass die Leute haben sich gefragt, was haben die Apostel nochmal gelehrt? Und gerade am Anfang der Gemeindegründung muss man klar haben, was glaubt diese Gemeinde eigentlich? Ja? Wir werden immer wieder gefragt, ja, wer seid ihr denn? Woran glaubt ihr? Und da sind wir total dankbar, dass wir in einem Gemeindeverband sind. Wir sagen, wir sind eine Gemeinde vom Bund Evangelischer Freikirchen. Ja? Wir sind eine BEF-Gemeinde und da müssen wir denen nicht viel Theologie erklären und wir müssen uns auch keine eigene ausdenken. Die ist fest, das ist ganz einfach. Das liebe ich an unserem Bund. Ja? Das ist die Lehre der Apostel. Also wir haben eine klare Theologie, die ist fest. Ja? Da wird nicht dran rumgedoktert, auch wenn man eine neue Gemeindegründung ist. Natürlich ist man auch anders unterwegs. Ja? Das heißt, ich sage immer, jede Generation verändert sich so ein Stück weit. Ja? Und das ist klar. Wenn wir, nur als Beispiel, es gibt so eine Aussage, man sagt, wenn wir das tun, was wir immer getan haben, werden wir das erreichen, was wir immer erreicht haben. Aber wir kommen nach Essen in eine Situation, wo es kaum Christen gibt. Ja, wir haben 600.000 Einwohner und ich arbeite an einer Schule mit 1.665 Schülern und ich habe jetzt mittlerweile 3 Christen kennengelernt. Ja. Und an der Schule in Bielefeld, an der ich gearbeitet habe, hast du in jedem Jahrgang, in fast jeder Klasse Christen. Ja. Wir sind spazieren gegangen mit unserer Familie an einem Nachmittag, Donnerstagnachmittag, damals noch in Bielefeld und wir sind alle 150 Meter stehen geblieben, weil irgendjemand da war, den man kannte, der entweder zur Kirche geht, schon an Jesus glaubt oder noch nicht. Aber in Essen haben wir eine andere Situation. Nicht nur, weil wir neu sind, sondern weil die anderen Christen das genauso beschreiben. Wir haben eine Situation, in der die Menschen nicht unbedingt an Gott glauben. Also müssen wir natürlich anders vorgehen. Aber unsere Theologie ist anders, ist die gleiche, auch wenn die Form vielleicht sich etwas unterscheidet. Die Lehre der Apostel. Wir sind verbindlich darin. Du bist verbindlich darin, der Lehre dieser Gemeinde zu folgen. Sie waren verbindlich im Brotbrechen und im Gebet, lesen wir hier. Die Gemeinde war verbindlich im Brotbrechen und im Gebet. Als ich Pastor in Bielefeld war, ich bin 6 Jahre dort im Dienst gewesen, und ein Pastor trauert immer er freut sich auf den Sonntag und trauert unter den wöchentlichen Veranstaltungen. Also gewöhnlich ist das so, man fragt sich, wo sind all die anderen? Ja? Und das ist nicht nur, in Borch ist das bestimmt nicht so, aber in Bielefeld zumindest, wo ich Pastor war, da ist das so gewesen. Ja? Das heißt, man fragt sich, Bibel- und Gebetsstunde, warum kommen die Leute kaum? Warum kommen die kaum? Und ich möchte jetzt mal die herausfordern, für die diese Veranstaltung nicht fix ist. Es gibt ja Leute, die haben so ein schlechtes Gewissen, wenn sie sowas hören und sagen, oh ja, ich bin eigentlich jedes Mal da und letztes Mal konnte ich nicht und mein Gewissen bohrt mich. Aber ich möchte dich ansprechen, wenn die nicht Teil deines Wochenplans ist. Manchmal vergleichen wir Gemeinde als Familie. Ja, das ist ein Ort, wir lieben uns, man kennt sich, wir feiern das Abendmahl zusammen, wir sind füreinander da, wir beten füreinander. Habt ihr Familienmitglieder, die ständig bei Familientreffen fehlen? Die einfach nicht da sind? Irgendwie sind die komisch, oder? Man fragt sich, warum distanzieren die sich von der Familie? So, warum kommen die nicht? Und ihr Lieben, ich meine nicht daraus, dass man zu jedem Familientreffen immer da sein muss. Es gibt ja Familien, die klammern so, dass es so eng ist, kaum noch zum Atmen. Ja? Das ist auch nicht die Idee von Familie oder Gemeinde, wie Gott sie sich gedacht hat. Das heißt, wenn man mal in Urlaub fährt, ja bitte, ne? Du musst ja nicht dann über Zoom dazu geschaltet werden. Ne? Oder wenn man so, das versteht ja jeder, wenn man krank ist oder wenn man lange arbeitet oder einfach mal sagt, diese Woche war stressig. Aber wenn deine Normalität, die ist, nicht dabei zu sein, bei einer Bibel- und Gebetsstunde, ich rede nicht über den Sonntag, bei der Bibel- und Gebetsstunde, weil da geht es um das Herz, um den Kern der Gemeinde, da wird gebetet. Da geht es um das, was die Gemeinde als Ganzes bewegt, die Lehre. Dann muss man sich fragen, wie viel diese Gemeinde, diese Familie, die wirklich bedeutet. Wir als Team, gerade in der Gemeindegründung, können uns nicht erlauben, bei unserem Bibelgespräch mittwochabends zu fehlen. Wir müssen da sein. Wie können wir von den Leuten, die wir einladen, erwarten, dass die kommen, wenn wir selbst nicht hingehen? Für uns ist das völlig klar. Dieser Termin ist fix. Ja? Wir planen alles drumherum. Wir sind selbstverständlich dabei. Und ich hoffe, dass du, wenn du auf die erste Gemeinde schaust, sag, guck mal, sie waren beständig dabei, dass du das auch machst. Wenn du dich manchmal fragst, ich habe irgendwie kein Feuer, ich bin lau geworden, irgendwie die Predigten, die sprechen nicht mehr an, dann ist das deine Verantwortung, in erster Linie verbindlich dabei zu sein, beständig dabei zu sein. Dann passiert auch etwas. Wenn du Veränderungen in deinem Leben sehen willst, musst du Dinge konsequent verändern. Wenn du eine Ernährungsumstellung machst, wenn du Sport regelmäßig machst, wirst du Veränderungen sehen. Wenn du eine bessere Beziehung zu deiner Ehefrau haben willst, zu deinen Kindern, dann musst du beständig etwas tun. Und dann passieren Dinge, dann passiert Veränderung. Dann passiert so etwas Großartiges wie damals bei der ersten Gemeinde, die ein Herz und eine Seele waren. Vers 44 bis 46. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus und alle, je nachdem sie einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen. Der Lukas ist hier richtig emotional geworden. Ja? Also bei uns im Ehevorbereitungskurs in der Gemeinde in Bielefeld hat man immer gesagt, du darfst diese Maximalworte nicht sagen. Sag nicht, du räumst nie den Tisch auf. Sag nicht, du machst alles falsch. Oder du hilfst mir nie, du lässt immer deine Socken liegen. Ja? Also er ist hier richtig emotional. Er beschreibt voller Begeisterung, was für eine Gemeinde das gewesen ist. Leute, früher, kennt ihr solche Geschichten? So von früher, das war super, das war fantastisch. Und er ist hier richtig begeistert. Und ich denke gerade daran, so, ich habe einen Freund, wenn ich zu dem komme, da brennt immer der Kamin, auch im Sommer. Ja? Also du bist da begeistert. Und wenn ich euch diese Geschichte erzähle, so, dann hat man den Eindruck, ja, das war immer so. Aber Lukas beschreibt hier einfach eine Situation voller Begeisterung, wie das war. Bei einer anderen Familie, wenn wir da sind, sind ständig, also die Gespräche, die gehen bis tief in die Nacht, wir fahren nicht später nach Hause bei anderen als bei denen. Und ihr merkt wieder, ich benutze diese maximalen Wörter nie und immer. Also Lukas ist total begeistert von einer Situation. Denn wir merken zwei Kapitel später, wie es eine Familie gab in der Gemeinde, die nicht alles geteilt hat, die so getan hat, als ob. Ja? Wir merken, dass sie sich später nicht alle ihre Häuser verkauft haben. Ja, aber die Gesamtausrichtung, es war eine Euphorie, eine Begeisterung in der Gemeinde da. Sie haben das mit ihrem ganzen Herzen getan, das will Lukas sagen. Mit ihrem ganzen Herzen, die Leute waren dabei und haben gesagt, ich gebe alles. Ich gebe alles, ich gebe mich da so richtig rein. Und manchmal fragt man sich vielleicht so, ja, warum ist diese Begeisterung vom Anfang, wo ist die geblieben? Und ihr habt ja das gehört, ne, von Chris und Juli und Ich muss da auch weinen. Ja, also diese Begeisterung, die da ist, aber wir wissen, ihr Lieben, wir wissen genau, dass wir das nicht lange durchhalten werden, dieses Tempo, mit dem wir unterwegs sind. Das ist eine Gründungssituation. Und das ist genau auch das, was wir hier finden. Das ist eine Gründungssituation. Irgendwann einmal muss man den Alltag einkehren lassen und die Dinge alle nacheinander auch hinbekommen. Dieses Tempo hält man auf Dauer nicht immer aus. Und trotzdem ist das Bild, das Lukas dahinter beschreibt, sie waren eine Gemeinde mit einem großen Herzen. Und da denke ich an die Zeit in meiner Gemeinde. Da ist eine Frau in meinem Alter, die Krebs bekommt. Und die haben sich gerade ein Haus gekauft, das muss renoviert werden und eine Welt bricht zusammen. Mit Mitte 30 bekommt sie Krebs. Und dann sind die Diakone aus unserer Gemeinde, die haben das nicht in irgendeiner Besprechung gemacht, sondern die haben sich irgendwann abends getroffen, mal bei jemandem, die waren zu Gast, und dann sagten die, hey komm, wir helfen denen, die sind am Renovieren, die können nichts machen. Was machen die? Die fragen noch den Dirigenten und so weiter und dann ziehen die los. Irgendwann mal klopfen die an mit ihren Werkzeugkästen, stehen die vor der Tür, wir wollen euch helfen. Okay, kommt rein. Und die legen los, ne, und sehen, wie die Familie in diesem unrenovierten Ding sitzt, die Frau hat ihre Chemotherapie und fangen an, das Notwendigste zu machen. Das sind Leute mit einem großen Herzen. Da denke ich daran, wie wir dabei sind. Wir haben Adventszeit gehabt und da war die Gemeinde dabei, einen Gemeindekaffee zu machen. Ich glaube, ihr macht das ja recht ähnlich. Und irgendwann sagte ich der verantwortlichen Frau, sagte ich, du denk daran, die Kassenbons einzureichen. Also du kannst ja nicht alles selber bezahlen für 450 Gottesdienstbesucher, ne, und das über einen Monat lang. Ne, wenn sie Kekse und Kaffee und keine Ahnung was gekauft hat, da kommt was zusammen. Sagt sie, Heinrich, das ist doch für die Gemeinde, oder? Ich sage, ja, natürlich, aber ne, nein. Ich sage, ja, und deine Mitarbeiter, wenn du das für dich entscheidest, da will keiner was. Ich sage, das ist etwas mit großem Herzen. Das gibt es nicht nur in der Gründungssituation, sondern auch in einer Gemeinde, die etabliert ist, die 20, 30, 40 Jahre. Hier in der Gemeinde gibt es Leute, die ein Herz für die Menschen in der Gemeinde haben. Und unser Herz ist häufig nah beim Geld. Und da zeigt sich, wofür wir Dinge ausgeben. Und hier sehe ich Leute, die einfach sagen, ja, ich investiere mich da rein. Familie Rempel hat in Bielefeld eine größere Wohnung gehabt, die günstiger gewesen ist. Und sie sagen sich, nein, wir ziehen nach Essen in eine Wohnung mitten in der Stadt, an einer Hauptverkehrsstraße, wo du alles hörst, die teurer ist, kleiner ist. Aber sie sagen, weil ihr Herz für Gottes Reich schlägt, machen sie das. Ich denke da an einen jungen Mann, der bewusst gesagt hat, ich will eine gute Beziehung haben, auch zu den älteren Leuten aus meiner Gemeinde. Ich möchte nicht einfach nur mit Jugendlichen abhängen, sondern ich möchte mit denen ins Gespräch kommen. Und er hatte, wir haben den getauft, irgendwie vor fünf Jahren. Das war der Arbeitskollege von einem unserer Jugendlichen. Der kam also zum Glauben, wurde getauft und sagte sich, ich will wissen, wie man seinen Glauben auch im Alter lebt. Und was machte er? Er hat sich dann immer bewusst zu den Leuten gesetzt, in den Block, wo die Älteren sitzen. Ich weiß nicht, wo da bei euch sieht das so gemischt aus, ja? Großartig. Und er hat sich da so richtig reingesetzt und saß dann neben einem, der seinen Stammplatz hatte und lernte mit der Zeit seine Geschichte kennen. Als die Frau von diesem älteren Bruder verstorben ist, war dieser Jugendliche auf der Beerdigung. Er hat sich freigenommen, oder junger Erwachsener mittlerweile. Er hatte ein großes Herz. Ein großes Herz, das gibt und muss man nicht erst erleben am Anfang, sondern das kann man auch erleben, wenn die Gemeinde älter ist. Und ich glaube, das erlebt ihr hier auch. Dann noch ein Punkt für uns Christen, den wir immer wieder hören müssen. Vers 46, da steht, ach genau, das kommt gleich, nee, dann gehe ich dazu über. Genau. Sie war eine Gemeinde, okay, das habe ich übersprungen, dann machen wir doch Vers 46, da steht es, genau. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brauchten das Brot hier und dort in den Häusern und hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen. Diese Gemeinde, sie war glücklich und sie hat es gezeigt. Und das ist so schön, wir kamen hier rein, man wird begrüßt, gelächelt. Als ich mit meinem Headset über den Parkplatz zurücklief, so dann gucken die Leute, wo will der hin? Haut der Prediger heute ab? Nein, die Leute zeigen einem freundlich den Weg zurück. Ich habe das Licht im Auto vergessen, man spricht mich an. Na hier, du hast ein Licht, wir wollen ja, dass du wieder fährst. Nein, ja, vielen Dank. Also das heißt, die Gemeinde zeigt ihre Freude, ihre Liebe. Und das ist so schön. Und das passiert, wenn man verbindlich mit Jesus unterwegs ist, mit der Gemeinde unterwegs ist, wenn man sein Herz für Jesus gibt und nicht an komischen Dingen hängt. Sie ist eine Gemeinde mit Gästen. Sie hat Gäste. Und hier heißt es in Vers 47, und sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Als wir hier hinfuhren, dachte ich so, was ist Bahntrupp nochmal für eine Gemeinde? Das ist die wächst und die Platzprobleme hat, die gute Probleme hat. Eine Gemeinde, wo Menschen zum Glauben finden, die Probleme mit Räumlichkeiten haben. Das sind die besten Probleme, die es gibt. Das ist das Zeichen für eine wachsende, für eine gesunde Gemeinde. Eine Gemeinde, die Gäste hat. Ich möchte dich aber an der Stelle auch herausfordern. Ein Gemeindealltag, und ich weiß das auch noch als Pastor, ist echt nicht ohne. Wir haben viele Veranstaltungen, ich habe eure Veranstaltung gesehen. Wie schaffe ich es da, mich nicht nur im Gemeindehaus zu bewegen, sondern mitten in der Welt unterwegs zu sein. Und Welt kann vielleicht, wenn du lange mit Jesus unterwegs sein, ein Wort sein, das vielleicht auch schwierig ist, aber Johannes 3, Vers 16 ist der Vers, wo Gott sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und Liebe passiert nicht aus Distanz, aus Entfernung. Wenn ich meine Frau liebe, versuche ich möglichst viel Zeit zu haben. Meine Kinder, ich versuche sie auf dem Schoß zu haben. Ich zeige ihre Liebe. Das bedeutet, mitten in der Welt zu leben. Das ist schwierig, wenn man aus einer Zeit kommt, ich habe die Geschichte von meinem Opa erzählt, wo die Welt einem so viel Leid angetan hat. Wo die Welt immer versucht hat, den Glauben rauszureißen mit aller Gewalt. Aber wir dürfen Schritte gehen in diese Richtung, als Gemeinde, als Menschen, und zu schauen, wo kann ich sichere Schritte gehen auf Menschen, die Jesus brauchen. Und vielleicht ist das dein Nachbar. Dein Nachbar, für den du anfängst, regelmäßig zu beten. Regelmäßig zu beten. Einmal die Woche. Sagst du, hey, bevor wir zum Beispiel am Mittwoch zur Bibelstunde fahren, beten wir immer für unsere Nachbarn. Wir haben das eine Zeit lang so gemacht mit Darlene. Wir haben unsere erste Wohnung in einem Mehrparteienhaus gehabt, in Bielefeld. Und wir haben gemerkt, irgendwie am Anfang, wir haben versucht, alle Nachbarn einmal einzuladen, immer bevor wir umgezogen sind, so dass man am Anfang gleich eine gute Beziehung hat. Und irgendwie kamen nur 3 von 9 Parteien. Und dann dachten wir, okay, wie kommen wir mit den anderen in Beziehung? Und dann sagten wir uns, okay, was machen wir, wenn wir zur Kirche haben? Bis zuletzt machen wir uns noch fertig und dann schnell ins Auto und los geht's, weil wir sind immer spät dran. Also haben wir uns gesagt, wir müssen immer 10 Minuten uns eher nehmen, damit, wenn wir einen Nachbarn im Flur treffen, damit wir Zeit haben, mit denen zu sprechen. Weil das sind ja die Gelegenheiten. Und vielleicht ist das für dich ein konkreter Schritt, zu sagen, ich fahre früher zur Kirche. Darüber werden sich nicht nur die Ältesten freuen, sondern auch eure Nachbarn. Ja? Ich nehme mir diese Zeit, ganz bewusst. Oder aber, ich habe mich gefragt, Jesus, wie schaffe ich es, den Draht zu den Menschen zu halten, die dich nicht kennen, den Draht, wenn Leute in die Gemeinde kommen, dass sie meine Predigten verstehen, wie schaffe ich den Draht zu der Welt zu halten? Und dann hatte ich mir damals zum Beispiel bewusst gesagt, ich gehe in einen Sportverein. Einmal die Woche Badminton, das war total unverfänglich. Und wenn du da mal auch nicht kommst, wir haben keine Turniere gemacht oder sowas, aber so ein Draht zu haben, das war voll anstrengend. Einfach weil es einen gab, der sehr anstrengend war. Aber das ist ein Thema für eine andere Predigt. Aber es war körperlich gut und gleichzeitig auch so ein Gefühl zu haben, was bewegt die Menschen. Und vielleicht ist das auch eine Anwendung für dich. Einen Tag die Woche nehme ich mir Zeit für Menschen, die es noch nicht kennen. Das habe ich als Jugendleiter damals ganz bewusst eingeplant, weil da hast du Mitarbeiterkreis, dann hast du Hauskreis, dann hast du Bibel- und Gebetsstunde und Gottesdienst. Und in diesen Wochenplan füge ich einen Abend rein, wo ich sage, Montag treffe ich mich mit Freunden. Wenn du so ein Planungsmensch bist, mit Freunden, die es noch nicht kennen. Und dann ist das vielleicht mal der Arbeitskollege. Irgendwann mal sage ich mit dem Nachbarn, hey, wollen wir nicht mal Squash spielen gehen? Oder hättest du mal Lust, Fahrradtour zu machen? Oder und verschiedene Sachen. Und auf einmal kommen wir in Beziehungen. Und hör bitte unbedingt mit einer Sache auf, die mir ein 50-Jähriger saß mal bei mir im Büro und sagte, Heinrich, meine Generation, wir lassen jetzt die Jüngeren machen. Wir machen keine Dienste mehr in der Gemeinde. Und dann fragte ich ihn, ich sage, ich kannte ihn ja ein bisschen und ich wusste ja, was er für die Gemeinde und für die Menschen und für die christlichen Schulen tat. Dann sagte ich zu ihm, ihr macht keine Dienste mehr im Gemeindehaus, aber ihr macht Dienste für die Gemeinde. Lass uns aufhören, darüber nachzudenken, über dieses Haus zu denken, sondern was passiert drumherum? Wie kriegen wir die Menschen von da draußen hier rein? Und das passiert ja hier offensichtlich. Und wenn du noch nicht dabei bist, dann mach mit, dann mach unbedingt mit. Diese Gemeinde, in Vers 47 heißt es, sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu. Und in Vers 41 heißt es, dass an dem Tag 3000 Leute getauft wurden. Es gibt Leute, die sagen, und die haben sich dann damals bei mir abgemeldet und sagten, Heinrich, wir wechseln die Gemeinde und das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Gemeinde ist uns zu groß geworden. Ne? Und dann sagte ich, wie kommt das? Ja, wir fühlen uns nicht mehr so wohl und so weiter. Und dann habe ich mir so einen Scherz erlaubt und sagte so, ich sage, wenn du dich bei deinem neuen Pastor anmeldest, dann sag denen bitte, dass du dir wünschst, dass seine Gemeinde nicht wächst. Weil sie könnte ja groß werden. Ne? Diese Gemeinde hat 3000 Mitglieder, die erste Gemeinde. Ja? Und wenn du irgendwann mal hingehst und sagst, die Gemeinde ist mir zu groß geworden, Mittwochs sind nicht so viele da. Ne? Da kann man super kommen. Ja? Oder es gibt Hauskreise. Aber Gottes Wunsch ist, dass Menschen zum Glauben finden. Und dass es immer mehr werden. Und wenn du was gegen große Gemeinden hast, dann hast du ein Problem mit der Apostelgeschichte, mit der Bibel. Denn die erste Gemeinde war eine Megachurch. Eine große Gemeinde, ja. 3000 Leute. Einfach nur mal ein Gefühl zu geben, würde ich gerne ein Experiment mit euch machen zum Abschluss. Und zwar, wer von euch wurde in den letzten 10 Jahren getauft oder hat zum Glauben gefunden? Darf ich euch bitten, einmal aufzustehen? Wer in den letzten 10 Jahren getauft wurde oder zum Glauben gefunden hat? Ja? Ihr seht, das ist eine ganze, ganze Reihe. Dankeschön. Ihr seht, Gott fügt dieser Gemeinde Menschen zu. Und jetzt stellt euch vor, in den nächsten 10 Jahren sind wieder so viele dabei oder vielleicht noch mehr, weil du mit anfasst. Gott hat keinen Fehler gemacht mit einer großen Gemeinde wie dieser, sondern er segnet sie, indem ihr zum Beispiel andere Gemeinden segnet und Gemeindegründungen segnet. Ich möchte zusammenfassen, wie hat sich Gott Gemeindegründung vorgestellt? Verbindlich. Verbindlich. Auch die erste Gemeinde hat nicht einfach gemacht, was sie wollte. Sie war in der Lehre der Apostel unterwegs. Sie war verbindlich, die Leute kamen, sie waren begeistert, sie sind da dran geblieben. Sie hatten ein großes Herz. Die Leute haben viel gegeben, sie haben alles Mögliche gegeben und das erleben wir heute noch. Und wie stellt sich Gott Gemeinde vor? Immer mit Gästen. Wenn du Gast bist hier, super, dass du da bist. Das ist so gut, dass du kommst. Ich bin sicher, mit dieser Gemeinde hast du eine gute Wahl getroffen. Ich möchte zum Abschluss beten und lade euch ein, dazu aufzustehen. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du uns zeigst, wie du dir Gemeinde vorstellst. Menschen, die aus der Verlorenheit ins Licht gekommen sind, haben dort einen Platz gefunden, wo sie Orientierung und Hilfe bekommen. Und ich bete darum, dass die Menschen, die hier neu in der Gemeinde sind oder noch auf dem Weg sind, auf der Suche sind, dass sie sich dieser Gemeinde anschließen, um in deiner Nähe zu bleiben. Ich will dir danken für die Gemeinde, die bereit ist, die Gemeindegründung in Essen und weitere Gemeinden, die da entstehen sollen, zu unterstützen. Und ich bete darum, dass du dieser Gemeinde immer mehr Menschen hinzufügst und ihnen zeigst, wie ihr Weg weitergehen soll. Amen.